Bei mir ist das Gast Sebastian Haas. Ich darf nicht mehr sagen Burnout-Experte. Was hast du lieber?
Ja, ich bin einfach der Psychiater, Psychotherapeut und habe viel zu tun mit Menschen, die arbeitsassoziierte Stressfolgeerkrankungen haben.
Stressfolgeerkrankungen. Experte für Stressfolgeerkrankungen. Hat alle, jetzt klingt immer so negativ, aber hat Burnout auch positive Aspekte?
Also ja, die Betroffenen sagen oft, sie sagen, und meistens sagen sie das erst im Nachhinein, dann gegen Ende von ihrem Klinikaufenthalt, dass sie froh sind, dass das Burnout ihnen sozusagen einen Prügel zwischen den Beinen geworfen hat.
Und wahrscheinlich ist es ein Lebensretter.
Ja, auf eine Art könnte man sagen, das Burnout verhindert, dass Schlimmes passiert. Also dass sie die sogenannte Selbstausbeutung weiter vorantreiben. Also es ist eine Art ein Hinweis, natürlich ein sehr massiver, oder? Das ganze Organsystem.
Ja, wahrscheinlich, weil man vorher ganz viel Warnsignal überfahren hat.
Genau, also das sagen fast alle Betroffenen, dass sie die subtilen ersten Zeichen überhört haben und nicht haben wollen wahrhaben. Und ja, man redet auch vom Minusgeschäft. Also Burnout verhindert eigentlich, dass weitere Minusgeschäfte eingefahren werden. Und aus dieser Spirale von Selbstausbeutung eben auf Kosten von der Gesundheit und von der Lebensenergie rauszukommen und wieder zu realisieren, hey, ich muss wirklich etwas ändern. Für diese Erkenntnis sind die Betroffenen meistens sehr dankbar im Rückblick.
Warum leidet unsere Gesellschaft überhaupt an Burnout?
Ja, es gibt ja viele Bücher, die das auch so beschreiben, die erschöpfte Gesellschaft oder eben das Burnout-Epidemie sogar. Ich glaube schon, dass unsere Zeit mit der ganzen Beschleunigung, mit der ganzen Effizienzsteigerung durch Digitalisierung zum Beispiel, wo eigentlich immer sozusagen für ein Effizienzgewinn eingesetzt worden ist. Also das heisst, das, was wir gewonnen haben durch den Fortschritt, ist eigentlich selten bis nie uns zu gut gekommen in mehr Freizeit, mehr Musse.
Gut, das stimmt jetzt nicht ganz. Ich wage zu widersprechen. Wenn du jetzt die Arbeitszeit anschaust in der Industrialisierung, da hast du ja ganz andere Arbeitszeiten gehabt.
Das stimmt, ja, das stimmt. Die sind runtergekommen, klar. Also da hat es natürlich, also wenn du jetzt wirklich über 100 Jahre das sagst, da sind, also da zum Beispiel auch Samstagsarbeit, oder ist ja früher auch noch
ja,
ganz,
ja, das haben wir ja auch
wir sind erlebt. In der Schule am Samstag.
Ja, oder auch in Frankreich hast du auch tiefere Arbeitszeiten, ich glaube jetzt 36 Stunden. Man redet vom Modell von 4 Tage Woche.
Ja.
Aber führt denn das zu weniger Burnout?
Ja, offenbar. Also das sind natürlich dann immer wieder auch Folgen oder der Versuch, dann wieder zu justieren. Zum Beispiel durch ein Modell jetzt von der 4-Tage-Woche. Und ich glaube, das sind gute Ansätze, aber das führt natürlich dann nochmal zu einer stärkeren Verdichtung von der Arbeitsleistung.
Hey, das stimmt. Da habe ich eine eigene Erfahrung. Ich habe auch mal gedacht, ich mache nur noch 4 Tage Woche. Aber das hat dazu geführt, dass ich meinte, ich bis Donnerstag derart aufs Bein bin. Dann bist du im Freitag nur noch Zeit und da.
Kannst du auch nichts mehr machen. Also kannst du in der Freizeit dann auch nicht mehr.
Gut, man müsste einfach auch schauen, dass man weniger zu tun hat in diesen 4 Tagen. Also man kann ja nicht einfach das gleiche Pensum, also es war eine idiotische Umsetzung von mir. Du kannst nicht einfach das gleiche in 4 Tagen machen.
Ja, darum, eben die Aussage ist, und da stehe ich schon dazu, dass eigentlich das, was wir gewonnen haben, das haben wir eigentlich immer in Produktivität übersetzt. Also in Produktivitätsgewinn dank Digitalisierung und Industrialisierung. Und darum ist eigentlich eine Verbesserung von der Arbeitsbedingungen ist dann zu erwarten, wenn man wirklich den Anspruch abschraubt. Aber nach dem sieht es gar nicht aus. Also die Anforderungen scheinen nicht zurückzugehen, sondern mindestens gleich zu bleiben.
Das Problem ist ja einfach, dass der einzelne Mensch das gar nicht mehr entsprechend justieren kann. Ich meine, wir sind ja Teil von einem System, von einem brummenden Wirtschaftsapparat. Was ist mit dem Faktor quasi Krieg, Terror, die ganze Unsicherheit, die damit einhergeht, dann die Umweltproblematiken?
Also ich glaube schon, und das bin ich jetzt nicht allein, der das kommentiert, dass die Verunsicherung und sozusagen das Kontrollbedürfnis, das wir einfach als Grundbedürfnis in uns haben, das ist schon sehr strapaziert jetzt durch die Ereignisse, die du genannt hast, Klimawandel, eben die kriegische Auseinandersetzung jetzt auch in Europa, die ganzen Stressoren, ich glaube, die verunsichern uns.
Und dann haben wir auch noch Covid gehabt.
Die ganze Pandemie, ja, ist für die einen, muss man sagen, auch eher eine Entlastung gewesen, oder? Diejenigen, wo jetzt im Homeoffice zunächst profitiert haben. Aber jetzt aus eigener Erfahrung, es ist dann doch eigentlich für die meisten ein Segen gewesen, dann auch wieder zusammenzukommen am Arbeitsplatz. Und ich tue eigentlich auch fast wieder selbstverständlich auch die Hand geben. Also es hat sich natürlich jetzt wirklich gewandelt gehabt und ich habe gemeint, gewisse Sachen kommen nicht mehr zurück, aber wir haben doch so sozial eingespielte Phänomene und Routinen, die tief drin sind und auch wieder zurückkommen.
Also ich komme darauf zu sprechen, jetzt gerade wegen diesen Ereignissen neuen Datums, weil Studien zeigen ja schon, dass zum Beispiel 2022 über 30% der erwerbstätigen Personen in der Schweiz klagen über emotionale Erschöpfung. Also 30%, das ist der höchste Wert seit 2014, seit man das misst.
Genau.
Das und dann sind, hast du auch einen ausgeprägten Unterschied im Alter und Geschlecht. Also zwischen 16 und 24 hast du 41% der jungen Frauen, die über emotionale Erschöpfung klagen. Zwischen 16 und 24. Mhm. Also fast jede zweite. Mhm. Bei den Männern sind es dann dort nur 15%.
Ja, das sind, glaube ich, Zahlen aus dem Jobstressindex. Ja, genau. Und der wird ja auch anonym erhoben. Das sind gute Studien, oder, die das seit 2014 verfolgen. Und ja, bei jungen Frauen sagt man, dass die besonders leiden unter diesen sozialen Medien und eben dem sozialen Druck ausgesetzt sind. Da können sie offenbar schlechter damit umgehen als junge Männer. Und eben das Erschöpfungsphänomen ist jetzt ja noch nicht gleichzusetzen mit der psychischen Erkrankung.
Nein, ist schon klar.
Aber subjektive Erschöpfung, ja, 3 von 10 ist schon relevant.
Eben, ja, man kann dann schon sagen, dass irgendetwas nicht mehr ganz aus dem Lot geraten ist in dieser Gesellschaft.
Ja, also ich meine, ich bin eher auf der optimistischen Seite vom Grundcharakter. Darum, ich gehe immer davon aus, es wird sich auch wieder neu ausbalancieren. Und ich erlebe zum Beispiel bei meinen Kinder, die jetzt volljährig sind, dass sie zum Beispiel der Umgang mit sozialen Medien und Handy und so, dass sich, also die Befürchtungen sind nicht eingetroffen. Ich habe das Gefühl, dass die eigentlich einen kompetenteren Umgang haben als jetzt unsere Generation. Die tun viel bewusster auch das Handy mal weglegen oder abstellen, weil sie einfach da wissen, wann es ihnen gut tut und wann nicht.
Meinst du, das gilt fürs Gros von der Bevölkerung?
Ja, also ich bin nicht sicher, ob das jetzt von dieser jungen Generation, ich rede jetzt wirklich von dieser Generation von den heute 20 bis 25-Jährigen, wo ich den Eindruck habe, die sind eben als Digital Natives quasi mit denen gerade aufgewachsen. Mir scheint, natürlich hat es einen enormen Stellenwert, aber es gibt auch ein Bewusstsein dafür, dass ständige Erreichbarkeit und Verfügbarkeit nicht gesund ist.
Ja, und ich glaube vor allem, dass sie sich vergleichen mit anderen. Also ich habe irgendeine Studie gelesen, was korreliert. Die Länge, wo du in diesen sozialen Medien bist, desto häufiger kannst du an Depressionen erkranken.
Ja, und das ist wahrscheinlich das, was auch in dem Jobstressindex zum Ausdruck kommt, dass das eben junge Frauen, dass die dort dann stark darunter leiden unter dieser sozialen, unter dem Vergleich und dieser Kontrolle.
Und was ist denn jetzt wieder aufs Burnout bezogen? Findest du, ist soziale Medien auch ein wichtiger Treiber?
Absolut, ja. Also ich glaube, dort spielt einerseits die Ablenkung spielt eine Rolle. Dann muss man davon ausgehen, jeder Impact, also darum zum Beispiel, ich neige dazu, das Telefon einfach möglichst aus meinem Gesichtsfeld zu entfernen, weil jedes Mal, wenn da eine Nachricht reinkommt, wird ja deine Aufmerksamkeit einen Moment gefesselt und das ist auf der neurophysiologischen Ebene ist das so ein Dopamin-Kick. Also es ist immer ein kurzer Belohnungsmoment, wo aber auch ein Stressor ist. Und ich denke, die Ablenkung, das sind alles so Mikrofaktoren, die dazu führen, dass wir einfach von den 16 Stunden, wo wir im Schnitt ja wach sind, immer wie mehr Zeit in dieser Ablenkung sind. Und das führt zu einem Gefühl von Unausgleichheit, von Leere, von Zerstreuung. Und ich glaube, das ist, da haben wir vorher davon gehabt, das ist, glaube ich, das, was wir merken, dass das nicht gesund ist für uns.
Ja, die fehlende Konzentration oder die nachlassende Konzentrationsfähigkeit. Es ist ja dann wie irgendwie auch nicht mehr greifbar. Ist auch ein wichtiger Faktor für Lebenszufriedenheit. Dass man halt auch etwas vertieft dranbleiben und nachdenken.
Ja, wenn man dauernd rausgerissen wird, dauernd wieder abgelenkt wird,
ja, oder wenn man es dann
nicht vertiefen.
Oder wenn man dann gar nicht mehr fähig ist, sich zu vertiefen.
Ja, das kann natürlich dann auch Erfolg sein, oder? Dass man das wie verlernt, oder? Sich wirklich konzentriert, eine Stunde über einen Text zu lernen oder etwas zu lesen oder auch nur vertieft nachzudenken.
Wie geht ihr denn in der Klinik rum mit dem Nathalie?
Ja, ist eine gute Frage. Also, ich meine, es ist freiwillig natürlich. Wir haben zwar ein WLAN-Netz, aber das ist nicht so gut. Also, das heisst, wenn jemand möchte, verbunden bleiben, dann kann er das. Er hat aber auch die Möglichkeit, sich sozusagen analog zu bewegen in der Klinik und die Geräte abzugeben. Also, das tun wir individuell, tun wir das handhaben.
Also, ich könnte eintreten und ich könnte weiterhin an meinem Laptop arbeiten.
Ja, ich würde dich aber gelegentlich danach quasi, ich würde das hinterfragen, oder? Ob gut, das so sinnvoll ist.
Ja, aber was willst du mit einem Süchtigen diskutieren? Ich bin jetzt da erstaunt, dass er da nicht strikt die Leute von sich selber schützt.
Es ist ein gewisser Gruppendruck, der entsteht. Also zum Beispiel in einem Seminar. Patienten haben ja dann mehrmals pro Woche haben sie so Seminar, wo sie dann zusammenkommen mit Patienten. Und dort ist es sehr verpönt, dass man das Handy dabei hat.
Ah, das denn schon?
Das schon, ja. Also das merken sie dann auch untereinander. Das ist eigentlich ein No-Go, dann zwischendurch auf den Bildschirm zu schauen.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schaut doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.